Silvan, sind Meniskusverletzungen eigentlich schlimm? Stellen die ein Problem dar, was operiert werden muss?
Das ist natürlich total von der Situation abhängig und muss immer individuell beurteilt werden. Aber ein konservativer Ansatz ist einer Operation häufig überlegen.
Dann lass uns jetzt die individuellen Faktoren mal ganz genau unter die Lupe nehmen.
Willkommen zu einer neuen Folge von Training ohne Limit. Mein Name ist Silvan Schlegel und ich sitze hier zusammen mit dem wunderbaren Hendrik Senf.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Heute geht es bei uns um das Thema Meniskus. Aber bevor wir damit einsteigen, hätte ich noch eine Frage an dich, Silvan. Du sitzt hier vor mir und hast ja beide Hände neben deinem Mikrofon, aber ein Finger, der ist doppelt so dick wie alle anderen. Wie kommt das?
Doppelt so dick ist echt übertrieben. Nein, ich habe gestern mal nach langer Zeit wieder ein bisschen Football werfen geübt, muss ich dazu sagen. Und beim Hin- und Herwerfen, dann natürlich auch Fangen, war ich ein bisschen ungeschickt und naja, habe mir halt den Finger gestaucht, würde ich sagen, oder geprellt.
Da
Ich
gehst du
habe
einmal Football spielen.
hab mich richtig verletzt dabei.
Nee.
Nein, es ist alles gut. Der ist natürlich ein bisschen geschwollen, die Bewegung ist eingeschränkt. Ich habe echt Druck so auf dem Finger und der Muskeltonus ist erhöht. Also genau diese Dinge, die wir euch immer eigentlich auch erzählen, was dann passiert, was ja auch gut ist. Also ich kann einfach selber sehr gut damit umgehen, weil ich genau weiß, was jetzt passiert im
Ja, ist ja jetzt auch
Gewebe.
keine große Verletzung, ne? Sieht bloß
Nein,
komisch
selbstverständlich,
aus.
sieht nur komisch aus, ist eingeschränkt und ich hätte nicht gedacht, dass bei so vielen Aktivitäten mich das irgendwie einschränken würde, selbst so beim Stift halten und so. Ja, aber mein Gott, das wird jetzt 2 Tage dauern und dann ist es,
Ja,
denke ich, auch wieder
wie gehst du jetzt
gegessen.
damit um, so ganz kurzfristig? Machst einfach gar nichts damit.
Genau, ich lasse es ein bisschen Ruhe. Ich provoziere es jetzt nicht extrem. Es ist halt gestern passiert. Also wird es heute ein bisschen Ruhe auch brauchen. Das ist auch in Ordnung. Wir nehmen sowieso jetzt die Podcasts auf heute und dann hat das auch einfach, dann glaube ich, in der nächsten Woche dann ist dann gegessen.
Hat das so ein bisschen Ähnlichkeit mit unserer Folge? Also könnte man sagen, also der Finger an sich, wenn man den sich zum Beispiel verstaucht, das hat Ähnlichkeit mit einer Verletzung am Meniskus?
Naja, also das sind zwei unterschiedliche Dinge. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine akute Verletzung, wenn du so willst. Und dann ja, es ist vergleichbar. Aber die Kapsel ist ja nicht gerissen oder so oder am Knochen irgendwas passiert. Also es ist halt einfach nur geprellt.
Wenn irgendein Freund von uns über ein Meniskusproblem, Meniskusriss oder irgendwas spricht, spricht er ja eigentlich fast immer vom Knie.
Ja.
Was ist der Meniskus und vielleicht, wo haben wir denn noch überall einen?
Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage, was überhaupt ein Meniskus ist, ne? Im Grunde ist ein Meniskus auch eine Knorpelstruktur bei uns im Körper. Genauso wie der Gelenkknorpel auch um jeden Knochen am Ende Richtung Gelenk dann ja eine wirklich dickere Knorpelschicht hat, ja? So ist auch der Meniskus aus diesem Gewebe aufgebaut. Also viel Wasser und dann Kollagenfasern Typ 1, Typ 2. Und was macht der Meniskus eigentlich? Weil, wenn wir es mal beim Kniegelenk gerade bleiben, dann ist relativ offensichtlich, wenn man sich die beiden Knochenenden mal anschaut, die sich dann zum Knie vereinigen, ist, dass das Schienbein sehr, sehr flach ist und eigentlich sehr, sehr plan, so. Und der Oberschenkelknochen hat ja diese zwei Kondylen am Ende. Und die passen jetzt nicht so gut aufeinander, wenn man sich das mal mit dem Hüftgelenk zum Beispiel vergleicht, wo wir eine richtige Gelenkpfanne haben und einen Gelenkkopf, die so ineinander auch passen und gleiten. Da
Ja.
kann man sich eher vorstellen, dass das gut funktioniert.
Und beim Oberschenkel zu Unterschenkel, dann sind auf einmal zwei Stücke, die eigentlich nicht zueinander passen und die
Genau.
müssen ja aber irgendwie miteinander verbunden werden.
Richtig. Und da kommt der Meniskus ins Spiel. Der Meniskus gleicht dieses Ungleichgewicht der unterschiedlichen Gelenkpartner aus. Er sorgt dafür, dass die Kraftübertragung gleichmäßig auf den Unterschenkel verteilt werden kann. Weil sonst würde einfach das Gelenk so, wie wir es kennen, nicht funktionieren. Wir brauchen eine gleichmäßige Übertragung.
Warum ist es nicht genau wie in der Hüftpfanne und die Sachen passen einfach direkt zueinander? Warum muss es da jetzt einen Meniskus geben?
Ja, das ist Evolution. Das ist eine gute Frage.
Dann wird es höchstwahrscheinlich schon einen Grund für geben, sonst wäre es nicht so entstanden, richtig?
Ja.
Aber es ist nicht ganz klar zu beantworten.
Klar, genau. Also, warum ist das Knie ist ein Kniegelenk und kein Hüftgelenk geworden? So, mit Sicherheit brauchen wir auch andere Beweglichkeiten im Kniegelenk. Aber aus unserem, ja, Vierfüßler-Dasein, nachher dann mit der Evolution in einen aufrechten Gang übergehend, haben sich natürlich Gelenkstrukturen über Jahrtausende hin entwickelt und halt auch ihre Funktion dann entsprechend angepasst auf das, was wir eben fordern halt auch über die Bewegung.
Wobei die Hüfte ja nicht unbedingt weniger Bewegungsgrade hat als das Knie.
Nee, sie hat eher mehr.
Ganz genau. Wahrscheinlich ist das dann sogar der Grund.
Ja.
Okay, und jetzt haben wir die Verbindung von Oberschenkel zu Unterschenkel, dazwischen dieser Meniskus, der ja, wie du sagst, sehr flach ist oder plan, wie du sagst, also ohne Unebenheiten groß. Ja. Aber der muss dementsprechend ja relativ soft sein, um die Möglichkeit zu bieten, dass sich die Sachen jetzt anpassen können aneinander.
Und er muss sich vor allem bewegen können. Und das ist der Fall. Vielleicht nochmal kurz ergänzend, wir haben ja immer zwei Menisken im Kniegelenk. Einen auf der Innenseite, einen auf der Außenseite. Und die bewegen sich, je nachdem, wie das Gelenk gerade gebeugt oder gestreckt wird.
Sind die direkt miteinander verbunden?
Die Menisken?
Mhm.
Nein. Die haben teilweise Kontakt zur Gelenkkapsel und natürlich zu den Knochenstrukturen, aber sie sind zusammen nicht miteinander verbunden, weil sonst könnten sie sich nicht gut bewegen. Die müssen, wenn wir das Kniegelenk beugen, entsprechend auf dem Plateau vom Schienbein verrutschen, damit diese Roll-Gleit-Bewegung überhaupt erst stattfinden kann. Und das ist wichtig, damit wir das Kniegelenk so benutzen können, wie wir das wollen.
Okay, das heißt, es wird nachher nochmal richtig interessant, wenn wir eigentlich darüber sprechen, was macht ein Meniskusriss aus?
Richtig.
Was kann noch alles kaputt gehen vielleicht am Meniskus? Weil wir eigentlich darüber reden müssen, nicht nur ob da einen Riss statt oder ob es einen Riss gibt, sondern ob das letztendlich auch ein Problem ist, oder?
Richtig, das ist das Entscheidende.
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, wo gibt's überall noch Menisken? Also wir haben schon über das Knie gesprochen und die meisten denken, es gibt auch nur die Menisken dort. Mhm. Wo noch?
Im Handgelenk zum Beispiel, ganz offiziell anatomisch auch so benannt. Aber nach wie vor, muss ich dann auch sagen, ist ja irgendwo auch eine Bandscheibe eine überbrückende Struktur zwischen zwei Wirbelkörpern und auch eine kraftaufnehmende Struktur. Genauso wie der Meniskus auch, weißt du?
Mhm.
Also wir finden überall im Körper immer wieder so faserknorpelige Strukturen, die im ganzen Komplex des Körpers, im ganzen Bewegungssystem dafür verantwortlich sind, dass sich Kräfte entsprechend übertragen können. Weil nur Knochen zusammen, das funktioniert halt nicht. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Mensch eben ein Organismus ist und eben viele Strukturen zusammenarbeiten. Und wie das, so wie wir es häufig auch als Anatomen auch mal auseinanderdifferenzieren und unterschiedliche Systeme einteilen, also da haben wir Muskeln, da haben wir Gelenkknorpel, da haben wir Knochen, hier haben wir Menisken, okay? Um das anatomisch zu differenzieren, aber es spielt alles zusammen. Wir können es nicht alleine nur betrachten.
Ja, wir brauchen diese konkreten Vorgaben, um letztendlich auch ein Spielfeld zu haben, wo wir wissen, was ist.
Ja.
Und wenn Meniskusriss stattfindet, dann wissen wir direkt, was damit zu tun ist. Das ist vielleicht anders als bei der Bandscheibe, obwohl die Struktur sehr ähnlich ist.
Genau.
Ja. Wie treten, ich denke jetzt auch jeder, der hier zuhört oder viele von den Zuhörern, haben vielleicht ein Problem mit dem Meniskus und hören sich diesen Podcast deswegen an. Oder aber, es ist einfach nur ein interessantes Thema für jeden. Warum treten denn überhaupt Probleme jetzt am Meniskus auf?
Ist eine wichtige Frage.
Also warum muss man diesen Podcast hören?
Ja, ein akutes Trauma, eine akute Verletzung, so wie sie mir gestern mit dem Finger passiert ist. Ich meine, das können wir nicht verhindern.
Klar.
Das ist ganz klar, ja, der Unfall passiert. Aber das haben wir auch in der Folge, wo wir über das Kreuzband, über die Kreuzbänder gesprochen haben, schon erklärt. Das ist eigentlich nur ein Bruchteil von den Verletzungsgeschehen, die eigentlich auftreten, dass es dann nachher zu einer Meniskus, in dem Fall Verletzung, kommt. Der überwiegende Teil ist eigentlich degenerativ verändert, also über die Jahre hinweg immer weiter abbauend. Stell dir es vor wie graue Haare oder Falten im Gesicht, ja, wie eine Arthrose. Ich zeige das gerade in Anführungszeichen, wir haben in der Folge schon mal besprochen, was das eigentlich heißt. Aber so ist auch ein Meniskusproblem zu werten. Es ist ein normal auftretendes Abbauen der Substanz.
Kann das schneller vonstatten gehen oder kann man beziehungsweise umgekehrt sagen, wenn man es richtig macht, dann hat man länger was von seinem Meniskus?
Auf jeden Fall, weil wenn man sich jetzt nochmal vor den Hintergrund ruft, was wir gerade eigentlich für Funktionen besprochen haben, dass der Meniskus so entscheidend ist, dass das Kniegelenk entsprechend funktioniert. Und ich meine, es ist ja auch nicht nur dafür da, diese Gelenkunterschiede auszugleichen, sondern auch das Kniegelenk insgesamt mit Nährstoffen zu versorgen, dafür zu sorgen, dass auch eine gewisse Tiefenwahrnehmung existiert im Kniegelenk. Das sind alles sehr, sehr wichtige Funktionen. Und je länger wir den Meniskus so erhalten können, wie er ist, wenn er keine Probleme bereitet, desto besser.
Was sind denn die Risikofaktoren?
Auf jeden Fall sowas wie Übergewicht, gerade über einen langen Zeitraum. Also nicht nur, dass sich dann natürlich auch der Stoffwechsel entsprechend negativ auf bestimmte Entzündungsprozesse im Körper auslegt, sondern auch, dass ja natürlich die Last aufs Kniegelenk dann über viele Jahre einfach sehr hoch ist. Ja? Dann ganz klar Spielsportarten wie Fußball, American Football, Handball, ja, überall da, wo ich diesen Gegnerkontakt habe. Wir wissen, dass das einfach nur ein Bruchteil der Verletzungen ausmacht, aber natürlich ist da das Risiko höher.
Gar okay, dass dann auch mal akute Sachen passieren.
Richtig.
Und vielleicht infolgedessen dann
genau
auch ein, ja, ein größeres Risiko für den Meniskus entsteht, vielleicht langfristig sogar.
Richtig.
Du hattest in der, wenn du dich erinnerst, du hattest in der Kreuzbandrissfolge gesagt, wenn wir häufiger Operationen durchführen, dann ist das Risiko schlussendlich größer, langfristig degenerative auch Probleme am Knie zu bekommen. Und so könnte man jetzt den Schluss ziehen, wenn man in einer Spielsportart ist, wo häufiger mal was passiert und wir vielleicht uns einer OP unterziehen müssen aus ja. Zeitdruck, dann haben wir jetzt schlussendlich langfristig vielleicht mehr Probleme auch mit dem Meniskus. Ist das richtig?
Das kann der Fall sein. Das habe ich auch sehr lange noch so geglaubt, dass dann der Meniskus tatsächlich ein erhöhtes Risiko hat, quasi zu reißen nach der Kreuzbandoperation. Da wurde tatsächlich letztes Jahr nochmal eine Übersichtsarbeit gemacht und die konnte nicht feststellen, dass die Wahrscheinlichkeit nach der Operation geringer ist, nach der Kreuzbandoperation, als wenn ich quasi direkt anfange, ein konservatives Management für die Kreuzbandverletzung zu machen.
Die haben also eigentlich von der anderen Seite geguckt, aber am Ende hat sich herausgestellt, es ist ein gleiches Spielfeld. Es spielt also nicht wirklich eine Rolle, wie man es gemacht hat.
Das Schwierige ist, dass diese Studien ultra schwer zu vergleichen sind. Also es konnte kaum, die Aussage der Studie ist als sehr, sehr gering zu bewerten insgesamt, okay? Weil einfach die Gruppen so schwer zu vergleichen waren, der Meniskusverletzten, dass das einfach sehr schwierig ist, da als eine allgemeine Aussage zu treffen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass natürlich durch die Eröffnung eines Gelenks bei der Operation Sauerstoff ins Gelenk kommt. Und das ist immer ein negativer Faktor insgesamt für die Gesundheit des Kniegelenks.
Verstehe. Wenn wir es mal wieder zurückbringen zum Otto-Normalverbraucher, der vielleicht jetzt auch nicht super aktiv ist in irgendwelchen Spielsportarten, sondern wenn überhaupt das mit Freunden zusammen macht, dann ist der größte Risikofaktor das Übergewicht.
Genau.
Wie sieht es mit sowas aus wie kurzfristig höherem Gewicht, wie beim Krafttraining zum Beispiel? Oder auch bei Sprungsportarten oder sowas?
Ja, da ja genau dafür die Struktur ausgelegt ist und auch für natürlich Aktivität ausgelegt ist und unser gesamter Organismus für Aktivität ausgelegt ist. Wenn ich das in einem gewissen Maß betreibe, ist es doch wunderbar für das Kniegelenk. Okay, wenn ich es über das gesamte Bewegungsausmaß verwenden kann, auch stabilisieren kann, kontrollieren kann. Aber auch da ist wieder das Ding, wenn wir Richtung Leistungssport driften, okay, ist das wieder über das Maß hinaus, was wir vielleicht als gesund auch nachher für das Kniegelenk ja bezeichnen würden. Und dann ist es natürlich auch wieder ein höherer Faktor oder höherer Risikofaktor, auch nachher ja degenerative Veränderungen irgendwo im Körper auch zu bekommen.
Total. Wer denkt, dass Leistungssport Gesundheitssport ist und das auf eine Ebene setzt, ja, der liegt auch total falsch. Ne? Ja. Wer da wirklich ins Extrem geht, der hat wahrscheinlich immer ein höheres Risiko.
Selbstverständlich.
Aber ich glaube, die meisten sind sich inzwischen dem auch bewusst, dass sie das aus ganz, ganz anderen Gründen machen, als um langfristig mehr von ihren Gelenken zu haben.
Ja, es ist auf jeden Fall so, dass alle...
Aber nicht, dass das eine das andere zwangsläufig ausschließt, okay? Man kann auch Leistungssport gemacht haben und trotzdem kerngesund natürlich sein, was Gelenke und so weiter angeht, auch im Alter.
Und natürlich ist es so, dass ein gesunder Athlet ja auch durchgehend trainieren kann und damit insgesamt ja in der Progression vielleicht auch viel besser als ein Athlet, der jetzt öfter verletzt ist, voranschreiten kann und damit insgesamt eine konstantere, ja gut, auch Karriere, ne, als Sportler verfolgen kann und vielleicht nach dem Karriereende nicht das Problem hat so mit vielen körperlichen Beschwerden, sondern dass er seine Karriere beenden kann und dann noch ein ja sehr langes, gesundes Leben führen kann.
Ja, und vor allen Dingen haben natürlich Sportler dann auch ein sehr, sehr gutes Gefühl für den Körper und wissen, wie sie vielleicht auch im Alter weiter Sport machen können, ohne natürlich auf diesem hohen Niveau zu bleiben. Aber allein deswegen dann dafür sorgen, dass sie lange ein tolles Leben führen können.
Ja.
Jetzt nochmal zum Meniskus zurück. Wir haben also Risikofaktoren, die dafür sorgen können, dass wir vielleicht eher Meniskusprobleme bekommen. Gibt es dann noch irgendwas oder sind das eigentlich die beiden, die wir jetzt genannt haben?
es gibt insgesamt einfach sehr wenig wissenschaftliche Grundlage, was jetzt eigentlich wirklich da relevant ist. Weil, wie wir jetzt im weiteren Gespräch nachher auch besprechen werden, ist die viel wichtigere Frage, ist es überhaupt so wichtig zu verstehen, ob ein Meniskus reißt, wenn es gar nicht so relevant ist, ob er reißt?
Verstehst du, ich meine? Okay, die Frage ist, ob der Meniskusriss ein Problem ist oder nicht.
Richtig.
Sozusagen. Das heißt, es gibt Meniskusrisse, die ein Thema sind, wo man sich Gedanken machen muss. Und es gibt welche, die sind kein Problem.
Richtig.
Kannst du uns das mal beschreiben?
Ein Meniskusriss, der dann nachher dazu führt, dass ich eine Operation bekomme, ja, weil er zum Beispiel eingeklemmt ist und das Kniegelenk blockiert. Wenn das der Fall ist und er operiert werden muss, dann ist es ein Hauptverdächtiger, sage ich es mal, um nachher auch eine Kniearthrose zu entwickeln. Weil das Gelenk eben strukturell verändert wird, die Belastungen dann anders auftreten, weil natürlich jetzt was fehlt von dieser Struktur, die eigentlich die Kraftübertragung gleichmäßig verteilen soll, plus dass zusätzlich ein Eingriff im Kniegelenk vorgenommen wurde. Und das ist natürlich ein großer Faktor für die Kniegesundheit im Allgemeinen. Allerdings ist es so, dass wenn das Kniegelenk blockiert und nicht mehr bewegt werden kann, weil der Meniskus einfach das Problem ist, dann ist diese OP unumgänglich.
Aber wie kommt das? Wieso gibt es manche Risse, die nichts, wo einfach kein Unterschied da ist, und dann gibt es andere, wo etwas einklemmt? Ist es die Größe von dem Riss?
Klar ist die Rissform irgendwo entscheidend, ja, also wie ungünstig der Riss jetzt insgesamt vonstatten geht. Aber es gibt Risse, die keine Probleme machen, genauso wie Bandscheibenvorfälle, die keine Probleme machen. Oder wie Arthrose, die keine Probleme macht. Und dann macht man ein Röntgenbild mal vom anderen Knie und da sieht es noch viel schlimmer aus. Und dem geht es eigentlich gut. Und das Kniegelenk, was mir wehtut, hat eigentlich im Verhältnis gar nicht so viel Arthrose, ja, wie im anderen Kniegelenk. Und das ist eben so schwierig. Und ich denke, dass da, wie bei vielen Dingen, dann dieses Belastungsbelastbarkeitsproblem vorherrscht. Dass also über einen sehr langen Zeitraum ein degenerativer Prozess stattgefunden hat und dann auch die Belastbarkeit insgesamt des Kniegelenks abgenommen hat. Also die Belastung jetzt höher ist als das, was das Kniegelenk eigentlich kompensieren kann. Und dann kommen wir irgendwann in einen Zustand, wo ja dieses Gleichgewicht, die Homöostase, die der Körper eigentlich immer einnehmen will, irgendwann kippt und dann in einen Schmerzzustand reinfällt als Warnsignal, weil etwas nicht mehr so abläuft, wie das Gehirn das eigentlich vorausberechnen würde. Und ja, es im Grunde uns als Warnsignal den Schmerz einmal vorsetzt, zu sagen, hey, hier stimmt was nicht, wir müssen was ändern.
Und das kann, einer dieser Gründe könnte zum Beispiel sein, dass das Kniegelenk jetzt auf einmal anfängt zu blockieren und dadurch dann der Schmerz entsteht, wie als Warnsignal, hier geht's nicht mehr weiter.
Auf jeden Fall, aber ich meine, es gibt ja auch durchaus dann Patienten, die jetzt bei mir in die Praxis kommen, die insgesamt über einen längeren Zeitraum jetzt einen Knieschmerz entwickelt haben und erst durch eine MRT-Auswertung überhaupt erst auf den Meniskusriss gekommen sind. Das ist ja das Problem dabei aus meiner Sicht. Also jemand geht zum Arzt mit Schmerzen, der Arzt macht ein Bild oder lässt ein Bild machen, guckt sich das an und sagt, Sie haben einen Meniskusriss. Der muss ja für Ihre Schmerzen verantwortlich sein. Das ist häufig nicht der Fall.
Okay, also du siehst den Meniskusriss jetzt auch auf dem Bild, aber du sagst, okay, ein Meniskusriss muss ja nicht zwangsläufig für Schmerzen verantwortlich sein oder für Problematiken.
Absolut
nicht. Weil es welche gibt, die welche verursachen und welche, die es eben nicht tun. Und es reicht so gesehen für dich als Diagnose für die Beschwerden nicht aus.
Gar nicht. Es ist für mich viel relevanter zu sehen, hey, wo kann sich eigentlich die Person, die vor mir steht, wo kann die sich noch gut bewegen? Was ist eigentlich ihre Problematik? Abgesehen von dem Schmerz, also wo ist sie im Alltag eingeschränkt, wo ist sie in ihrem Sport eingeschränkt, wo kann sie vielleicht nicht mehr die Dinge ausführen, die sie vorher gerne gemacht hat. Das ist für mich viel relevanter, als zu sagen, du hast hier auf einem anatomischen Bild eine Problematik, die jetzt im Vergleich mit der Allgemeinbevölkerung als Verletzung deklariert werden würde.
Und die hilft dir also einfach mit der Diagnose, mit der Therapie dann nicht weiter?
Nein, die Diagnostik ist sowieso insgesamt extrem schwierig, weil es gibt super viele so Spezialtests auch für den Meniskus. Wir haben das bei der Schulter eigentlich auch schon mal angesprochen, diese Schulter-Spezialtest. Und die sind alle nicht so richtig gut. Und das ist das Problem auch bei den Meniskustests. Also,
wie sieht denn so ein Meniskustest aus?
Dass du zum Beispiel jemanden auf dem Rücken liegen hast und dann das Kniegelenk in so 90 Grad Beugung nach rechts und links, außen und innen rotierst. Ja, wo du eigentlich erwarten würdest, ha, in so einer Beugeposition, da rutschen die Menisken sowieso schon ein bisschen hin und her. Und dann noch diese Rotation mit dazu. Wenn das wehtut, könnte man auf ein Meniskusproblem schließen. Oder, weil ja die Menisken auch außen mit der Gelenkkapsel Kontakt haben, beziehungsweise der Innenmeniskus, kann ich, wenn ich jetzt in den Gelenkspalt fühle und dort Druck lokal hingebe, dass ich dann im Grunde ja die Struktur wie überreize und auch damit eine, ja, eine Verletzung diagnostizieren könnte. Das ist aber das Problem, dass das gar nicht geht. Also wir können, selbst wenn wir diese Meniskus-Tests alle zusammen kombinieren und dann vielleicht so eine Stunde Diagnostik machen, ja, selbst damit können wir keine gute, zuverlässige Entscheidung geben, auch als Arzt, dass dort ein Meniskusproblem vorherrscht. Wir können allerdings, wenn alle diese Tests nicht anschlagen, können wir sagen, hey, das ist kein Meniskusproblem.
Okay, na gut, wir sehen ja jetzt auf dem Bild, dass der Meniskus gerissen ist. Mhm. So, jetzt führen wir alle Tests dazu noch durch, können aber daraus nicht genau eine Aussage treffen.
Genau.
Schlussendlich bringt uns das Bild jetzt also nichts groß, weil wir immer noch nicht wissen, ob die Struktur verantwortlich ist. Richtig. Sondern es könnte auch an irgendetwas anderes liegen.
Genau.
Wie würdest du an der Stelle jetzt vorgehen?
Ich würde mir dann vor allem immer eine Kombination suchen aus, ich frage die Person, die eigentlich gerade vor mir ist, was ist dein Problem? Warum kommst du eigentlich zu mir? Sind es die Schmerzen oder sind es eben genau diese Einschränkungen nachher, die im Alltag vorliegen? Ja? Das ist für mich, wie gesagt, viel, viel relevanter. Und natürlich mit der Kombination aus klinischer Untersuchung und Bildgebung, auch für den Arzt, denke ich, dass immer eine Kombination aus diesen drei Elementen stattfinden muss, um nachher eine klinische und auch relevante, vor allem relevante Aussage darüber zu treffen, was ist jetzt eigentlich das Problem und wo müssen wir, in welche Richtung müssen wir anfangen zu therapieren.
Das heißt, du würdest dann bei jemandem anders vorgehen, der vielleicht nur Schmerzen hat, als bei jemandem, bei dem das Knie blockiert ist. Und du würdest es nicht davon abhängig machen, ob da jetzt ein Meniskusriss zu sehen ist, sondern was eigentlich die Problematik ist.
Ich gebe dir ein kurzes Beispiel. Ich habe vor ein paar Wochen leider einen Meniskusriss diagnostizieren müssen. Einen erneuten Riss bei einer Athletin von mir, die gerade frisch aus dem Training kam und eigentlich nur eine ganz leichte Bewegung irgendwie gemacht hat. Das war jetzt nichts Schlimmes. Aber sofort Schmerzen im Kniegelenk hatte. Und sie hatte anderthalb Jahre vorher schon mal eine Meniskusoperation. Man muss dazu sagen, sie ist sehr, sehr jung. Ja, also auch da, man wird immer zurückhaltender mit diesen Meniskusoperationen, aber in dem Fall musste es sein, weil das Kniegelenk wirklich blockiert war. Es ging nicht mehr vor und zurück. Und sie kam also bei mir rein, legt sich hin. Ich war gerade bei der Trainingssituation mit dabei. Also es war sehr günstig, dass wir direkt mal gucken konnten. Und es war wirklich so, das Kniegelenk, du konntest das nicht vor und zurück bewegen. Okay? Also die Streckung ging noch so ein bisschen mehr und in die Beugung, du kamst einfach, da war wie so ein Anschlag. Mm. So kannst du dir das vorstellen.
Wie die Heckenschere, die du nicht mehr zusammendrücken kannst.
Genau. Und das ist natürlich eine Situation, da brauche ich jetzt nicht mehr viel weiter diagnostizieren. Und da bin ich vor allem nachher auch der falsche Ansprechpartner, weil sowas muss operiert werden. Sprich, ich rufe sofort den Doc an und erzähl ihm, hey, so und so sieht's aus, wir brauchen morgen einen MRT-Termin plus eine ärztliche Untersuchung. Weil da hört meine Kompetenz auf. Ja, da muss entschieden werden, okay, wie machen wir die Operation? Ja, drei Tage später wurde es operiert, Meniskus wurde, also diese Struktur, die dann übergeklappt ist und das Gelenk blockiert hat, wurde entfernt, beschwerdefrei wieder. Aber da ist natürlich jetzt vor dem Hintergrund, den wir inzwischen besprochen haben, muss man sich auch überlegen, okay, wo wird das langfristig mal enden? Ist jetzt aus meiner Sicht falsch, auch zu sagen, so, hey, du musst es richtig Sorge haben und Angst haben, dass in 30 Jahren dein Kniegelenk scheiße ist. Nein. Aber es ist auf jeden Fall eine lebenslange Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Gelenk nicht schlechter wird.
Absolut. Super interessant trotzdem jetzt mal zu sehen, wofür man es dann eben doch braucht, wo der Austausch mit dem Arzt dann da sein muss.
Ja.
Dass man eben dann doch Situationen hat, wo man eben diese bildgebende Diagnostik braucht.
Ja.
Was sind Leitlinien für ein Vorgehen, wenn es jetzt nicht ganz so dramatisch ist, wenn man also jetzt konservativ...
Es ist ganz spannend. Es gibt es aus Dänemark ganz neu eine klinische Leitlinie, also die auch von Ärzten und insgesamt dem medizinischen Apparat formuliert wurde. Und die sieht vor, dass bei Meniskusverletzungen primär erstmal konservativ therapiert wird mit einem Trainingsprogramm und zwar für mindestens 3 Monate. Und erst wenn dieses Programm fehlschlägt und im Grunde nicht zu einer Besserung beitragen kann, dann wird eine OP in Betracht gezogen. Und das finde ich aus meiner Sicht ist es klasse, weil ich denke, genau da muss es hingehen. Viel weniger operieren, als wir es aktuell tun, weil es so wichtig ist, dass wir viel vom Meniskus erhalten. Und wenn man sich da nochmal vor den Hintergrund ruft, dass wir auch einfach viel zu viele MRTs machen und das MRT eigentlich gar nicht den entscheidenden Vorteil bringt, dass ich jetzt weiß, okay, du hast einen Meniskusriss, die Person hat Schmerzen, die kommt mit Schmerzen zu mir. War es eine akute Verletzung? Okay, habe ich ein Bild? Okay, ja, da ist was kaputt, das muss vielleicht operiert werden. Aber bei der Meniskusverletzung ist es einfach gar nicht so relevant, ob ich jetzt diesen Riss auf dem MRT sehe. Und es ist tatsächlich eher dann ein Zufallsbefund.
Wir starten also, bevor wir uns auf die MRTs stürzen, erstmal mit einer konservativen Therapie und gucken, genau, wie es funktioniert. Wie muss das Krafttraining denn dann aussehen? Was macht man da?
Das Wichtige ist, sich darauf zu fokussieren, dass bestimmte Muskelgruppen auf jeden Fall gestärkt werden. Und das ist dann vor allem der Quadrizeps, also vorne der Oberschenkelmuskel, und die Hamstrings, also auf der Rückseite, weil es so ist, dass die Hamstrings auch mit verwoben sind mit dem Meniskus und auch mit dafür sorgen nachher, dass der Meniskus oder die beiden Menisken auf dem Plateau vom Schienbein entsprechend auch rutschen können, um bei Beugung und Streckung eben auch Platz zu machen. Also diese beiden Muskelgruppen sind ganz wichtig und nachher müssen wir natürlich dafür sorgen, dass auch dieses Krafttraining in das gesamte Bewegungsausmaß geht. Also ein Kniegelenk, was dann wieder im vollen Bewegungsausmaß genutzt und kontrolliert werden kann, das ist ja im Grunde da, wo wir langfristig hinwollen. Weil in der Regel jemand, der Schmerzen zu mir kommt oder zu welchem Experten auch immer, hat ja ein Problem dann auch oft in der Beweglichkeit, weil er bestimmte Dinge mit dem Kniegelenk nicht mehr ausführen kann, weil er in dieser Position dann Schmerzen bekommt. Sprich, mein Ziel ist es, genau diese Position dann zu trainieren, wo er Schmerzen hat, den Körper belastbarer zu machen, in genau diesen Positionen das Kniegelenk belastbarer zu machen und dann dafür zu sorgen, dass mein Patient das eben wieder voll einsetzen kann.
Aber fängst du dann mit sehr, sehr leichten Lasten an, also dass dieser Schmerz nur bis zu einem gewissen Grad geht?
Vielleicht ist die erste Phase erstmal, dass ich komplett schmerzfrei belaste und erstmal gucke, okay, was kann ich denn überhaupt alles managen? Also auch mal weg von diesem Ding zu kommen, so, hey, ich muss immer aufpassen, eigentlich tut alles weh. Nee, was tut denn nicht weh?
Und du testest dich vor.
Genau, ich teste mich langsam vor. Ah, bis dahin können wir also belasten. Gut, dann mache ich vielleicht erstmal auch nur Boxkniebeugen, weil die gehen schmerzfrei und die kann ich hoch belasten. Und dann nach einer Zeit vielleicht, ja, das ist natürlich super individuell, da können wir kein Allgemeinrezept geben, aber vielleicht nach einer Zeit, in der das Training stattgefunden hat, kann ich plötzlich Kniebeugen ohne Gewicht frei im Raum wieder beschwerdefrei machen, die vielleicht vorher nicht ging. Also so schaue ich mir eben bei jeder Person an, hey, was funktioniert, was geht nicht und wo müssen wir für dich dann individuell die Progression begleiten.
Dass man sich muskulär dann auf Quadrizeps und Beinrückseite konzentriert, das heißt, wenn jetzt auch die Kniebeuge oder eine Boxkniebeuge vielleicht nicht gut geht, könnte man dann vielleicht einen Hamstring Curl über die komplette Range nutzen,
klar,
um kurzfristig, solange eben das andere noch nicht geht, da ein bisschen drüber zu trainieren?
Absolut. Die Übung ist ja gar nicht so relevant, die Zielstellung ist viel wichtiger. Welche Übung oder welches Gerät, welche Maschine, welche Belastung ich nachher wähle, ist ja einfach sehr davon abhängig, was mein Patient auch gerade kann.
Wir orientieren uns also an dieser Leitlinie für die ersten 3 Monate, uns eher auf eine konservative Therapie zu beziehen. Und anschließend, wenn wir feststellen, das hat jetzt nicht wirklich etwas gebracht, dann gucken wir, können wir das vielleicht mit einer Operation anders hinbekommen.
Dazu vielleicht nochmal eine ganz interessante Information. Es wurden tatsächlich auch Scheinoperationen durchgeführt. Also man hat verglichen, wie gut sind eigentlich diese Outcomes nach einer Meniskusoperation. Also ich nehme jetzt einen Teil vom Meniskus weg, der im Riss ja irgendwie verletzt aussieht und vergleiche das mit Leuten, die im Grunde nur den Hautschnitt bekommen haben. Die wurden genauso in Narkose gelegt, da wurde genauso gesagt, wir schneiden jetzt den Meniskus raus. Ja. Die haben aber nur einen Hautschnitt bekommen, das Knie wurde wieder zugenäht.
Interessante Vorgehensweise, ja.
Okay. Und also man konnte nicht einen klaren Vorteil der richtigen Operation gegenüber der Scheinoperation feststellen. Die waren nach der Operation beide ziemlich gleich. Und da muss ich mich fragen, wie sinnvoll ist dann eigentlich so eine Operation? Also, wenn es keinen richtigen Vorteil bringt,
gut,
gegenüber Leuten, die einfach nur kurz mal aufgeschlitzt werden und dann wieder zugenäht werden.
Genau, aber jetzt hattest du letztens erst die Situation mit einer Athletin, die bei dir lag und ihr Knie überhaupt nicht mehr bewegen konnte.
Das ist richtig.
Hätte man da jetzt nur diesen kleinen Schnitt gemacht,
dann
hätte sich nicht wirklich was getan.
Richtig, dann wäre sie immer noch genauso beschwerdehaft wie es vorher. Das ist der große Unterschied. Also, wenn wir die Situation vorliegen haben, dass eine Blockierung da ist, dann ist eine OP unumgänglich. Aber in allen anderen Fällen, und das tritt ja sehr, sehr selten auf, dass dann überhaupt diese Blockierung wirklich stattfindet, das ist der Notfall, okay? Aber in allen anderen Fällen ist eine Operation einem konservativen Management erstmal nicht überlegen. Und erst wenn ich nach einer dreimonatigen, wirklich intensiven, konservativen Behandlung feststelle, hey, irgendwie kommen wir doch nicht weiter, dann kann man erst und erst dann auch darüber nachdenken, ob man dann wirklich die OP vollzieht.
Das finde ich gut, um das hier als Fazit einmal mitzunehmen. Vielleicht noch einmal von dir 3 oder 4 wichtige Punkte, die wir zusammenfassend zu dem Thema Meniskus sagen können, bevor wir jetzt jeden in die neue Woche schicken.
Meniskusverletzungen sind häufig degenerative Veränderungen. Das ist völlig normal. Und die treten auch viel häufiger auf, als jetzt zum Beispiel durch eine akute Verletzung oder durch ein akutes Trauma bedingt. Und gerade bei diesen degenerativen Veränderungen hat eine Operation keinen klaren Vorteil gegenüber einem konservativen Management. Dementsprechend sollten wir erstmal für mindestens 3 Monate probieren, die Problematik so in den Griff zu bekommen. Und erst, wenn es nicht besser wird oder es sogar fehlschlägt, ja, und wir einfach keine Verbesserung erzielen können, dann kann man über eine Operation nachdenken. Aber je komplexer der Riss natürlich auch ist, desto länger wird die Reha dauern, wo auch immer sie dann eben hingeht. Und jeder ist als Betroffener, der also einen Meniskusriss hat, dafür verantwortlich, und zwar selbst dafür verantwortlich, dass man sich eben aktiv damit auseinandersetzt und sich selbst um seine Gesundheit kümmert. Natürlich ist der Physiotherapeut und der Strength and Conditioning Coach dann der Experte, der einen mit an die Hand nimmt und zeigt, wo es hingeht, aber jeder muss eben selbst trainieren, das kann einem keiner abnehmen.
Dann bedanke ich mich an der Stelle für dein ganzes Wissen, Silvan. Ich hoffe, ihr habt auch eine Menge aus dem Podcast heute mitnehmen können und freue mich natürlich, wenn wir uns nächste Woche zu einer, ja, ich sag mal, sehr entspannten Folge, wo wir einfach eine Runde quatschen miteinander, dann einfach wieder hören. Also Leute, macht's gut.
Vielen Dank fürs Zuhören. Startet gut in die neue Woche. Bis dahin. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt euren Freunden davon, verlinkt uns in eurer Instagram-Story und schreibt uns euer Feedback dazu.
Abonniert uns auf den Social-Media-Kanälen, hört uns bei Spotify oder Apple Podcast. Und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
Macht's gut. Bis dahin.